Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Was wäre ein Tanz ohne Melodie und Rhythmus? Was wäre ein Fantasyfilm ohne Soundtrack? Was wäre ein Fußballspiel ohne Stadiongesänge? Was wäre Karneval ohne Lieder, die die Jecken gemeinsam schunkeln? Was wäre ein Gottesdienst ohne Orgelspiel? Und was wäre ein Geburtstag ohne ein kleines Ständchen? Ohne Musik wäre all das nichts. Musik ist wesentlicher Bestandteil menschlicher Kultur und macht unseren Alltag lebendig. Deshalb fand ich, es sei höchste Zeit, ihr eine ganze Folge zu widmen. Daher freue ich mich, liebe Musikfreundinnen und Freunde, dass Sie zu dieser Episode eingeschaltet haben. Heute wollen wir nämlich der Frage nachgehen, was macht Musik mit uns? Was geht im Gehirn vor, wenn wir Modern Talking oder Johann Sebastian Bach hören? Warum ist das Hören viel emotionaler als das Sehen? Welche Auswirkungen hat Musik auf Menschen, die unter Gedächtnisstörungen, Ängsten oder Schmerzen leiden? Und ist die Zukunft menschlicher Musik durch die künstliche Intelligenz gefährdet? Lassen Sie sich in den nächsten Minuten ein kleines bisschen verzaubern. Wir werden den griechischen Mathematiker Pythagoras besuchen und auf dem Weg dorthin mit einem Schiff an der Lorelei vorbeifahren. Ich verrate Ihnen ein paar ganz spezielle Besonderheiten über das menschliche Hören. Danach machen wir Alzheimer-Patienten ein besonderes Geschenk und sie erfahren, ob Babys im Mutterleib schlauer werden, wenn sie viel Musik hören. Am Schluss werden wir einem großen Cellisten in Sarajevo lauschen und mit der Voyager durchs All fliegen. Es wird im wahrsten Wortsinn eine harmonische und taktvolle Folge, versprochen. Und damit Sie sie genießen können, werde ich auch nicht singen. Lassen Sie uns ganz piano anfangen und zu Beginn vielleicht erst einmal überlegen, was Musik eigentlich ist. Wir Wissenschaftler stehen ja bekanntlich auf langweilige Definitionen und hier hätte ich eine für Sie. Musik ist eine zeitlich organisierte Abfolge akustischer Schwingungen, deren physikalische Parameter wie Tonhöhe, Lautstärke, Klangfarbe oder Rhythmus nach kulturell etablierten Regeln oder kompositorischen Verfahren geordnet werden, um eine strukturierte Schallinformation zu erzeugen, die von Hörenden als intentional gestaltetes Klangereignis erkannt wird. Tja, was sagen Sie? Bringt diese Beschreibung Ihr Herz zum Singen und Tanzen? Wohl kaum, außer Sie sind Physiker, dann fühlen Sie sich mit dieser Definition vielleicht einigermaßen wohl. Und Musik basiert in der Tat auch auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten, aber sie erschließt sich uns nicht darin. Im Grunde genommen ist uns Menschen die Physik bei der Musik völlig egal. Ihre Wirkung auf uns entsteht durch die Gefühle, die sie erzeugt. Und damit kommen wir einer etwas passenderen Definition schon näher. Musik ist gehörtes Fühlen. Nicht in jeder Situation und bei jeder Art Musik natürlich, aber wenn wir in der richtigen Stimmung sind und uns die Musik gefällt, öffnet sie uns emotional. Manchmal ziehen uns ihre Klänge sogar regelrecht in ihren Bann. In der griechischen Mythologie soll der Sänger und Dichter Orpheus sogar Tiere und Steine mit seiner Musik bezaubert haben. Das ist natürlich nur eine Geschichte, aber wir alle kennen diese Art von Magie, die von der Musik ausgeht. Sie kann uns urplötzlich zum Weinen bringen. Sie kann uns strahlen lassen vor lauter Freude. Sie kann uns beben lassen vor Aufregung und Gänsehautmomente verursachen. Über Musik kann man sagen, wir können sie zwar nicht berühren, aber sie berührt uns. Dafür müssen wir auch gar nicht viel tun, denn das meiste geht ganz automatisch. Musik packt unsere Gefühle am Schlafittchen und drängt sie sozusagen nach draußen. Dass wir sie ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr verbergen können, hat etwas sehr Ehrliches, gleichzeitig auch etwas sehr Entlastendes, weil die Gefühle ein Ventil finden, durch das sie entweichen können. Schon im 5. vorchristlichen Jahrhundert wurde in der griechischen Tragödie genau aus diesem Grund viel Musik eingesetzt, um die Zuschauer in eine Katharsis zu versetzen, also eine Art seelische Reinigung durch das Durchleben intensiver Emotionen. Die Wirkung von Musik auf uns kann so stark sein, dass wir uns ihr oft gar nicht entziehen können. Odysseus hat sich auf seiner Irrfahrt durchs Mittelmeer bekanntlich von seinen Männern an einen Mast binden lassen, um den Sirenen mit ihrem lockenden Gesang nicht in die Fänge zu gehen. Und in meiner Heimat am Mittelrhein saß bei St. Goarshausen, nicht weit von Koblenz, einer alten Erzählung zufolge vor langer Zeit eine wunderschöne Frau auf einem Felsen, kämmte ihr Haar und sang betörend schön. Die Kapitäne der vorbeifahrenden Schiffe waren so fasziniert, dass ihre Schiffe an den Felsen gespült wurden und dort zerbarsten. Dieser etwa 130 Meter hohe Felsen, die Lorelei, gibt es immer noch. Und bis heute finden dort die schönsten Konzerte überhaupt statt. Da werden Jugenderinnerungen in mir wach. Ob heute immer noch Schiffe am Felsen zerschellen, weiß ich nicht. Vermutlich je nachdem, wer da oben spielt. Weil Musik einen direkten Kanal zu unseren Gefühlen öffnet, wird sie von Menschen von jeher auch in emotional bedeutsamen Situationen gerne eingesetzt. Als Liturgie ist sie ein Mittel zur Ausübung von Religion, als Fanfare kündigt sie Einmärsche und Triumphzüge an, als Prozessionsmusik untermalt sie Beerdigungen, als Kampflied beschwört sie Revolutionen. Und als Hymne kann sie sogar zum Identitätsgefühl eines ganzen Volkes beitragen. Musik kann Gefühle von Traurigkeit, Freude, Zusammengehörigkeit, Stolz oder Mut zum Ausdruck bringen. Übrigens auch dort, wo die Sprache einmal versagt. Der berühmteste französische Schriftsteller der Romantik, Victor Hugo, sagte einmal, Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann, aber worüber zu schweigen unmöglich ist. Deswegen eignet sich Musik auch in der Therapie, und zwar dann, wenn Menschen keinen guten Zugang zu ihren Gefühlen haben oder diese nicht gut in Worte fassen können. Die Musik, die sie hören und gegebenenfalls auch gemeinsam machen, kann dann einen Zugang zu ihren Gefühlen schaffen und ihnen zum Ausdruck verhelfen. Das wiederum kann Erkenntnisprozesse in Gang setzen oder innere Blockaden lösen. Und wissen Sie, was das Schönste dabei ist? Vieles davon muss man nicht mal begreifen oder erklären, sondern man lässt es einfach geschehen. Musik wirkt nämlich ohne, dass wir wissen müssen, wie und warum. Musik ist der Beweis, dass wir mehr fühlen können, als wir verstehen. Wussten Sie, dass das Hören hierbei viel emotionaler abläuft als das Sehen? Schauen wir hierfür einmal kurz ins Gehirn. Sämtliche Reizeindrücke, die alle unsere Sinnesorgane in elektrische Impulse umwandeln und ins zentrale Nervensystem weiterleiten, müssen immer vom Gehirn in einer gewissen Weise interpretiert werden. Daher ist die Art unserer Wahrnehmung auch sehr subjektiv und unterscheidet sich von Individuum zu Individuum. Das gilt nicht nur für das Hören, sondern auch für das Sehen, das Riechen, das Schmecken oder das Tasten. Sinneswahrnehmung ist grundsätzlich ein Stück weit Interpretationssache. Beim Hören muss unser Gehirn insgesamt aber deutlich mehr aus den Signalen herauslesen als beim Sehen. Die Netzhaut des Auges liefert nämlich immerhin schon mal verschiedene Farbinformationen und Helligkeitssignale. Das ist noch kein fertiges Bild, aber schon mal eine Menge objektiver Umweltinformationen. Das Hören beginnt dagegen lediglich mit ein paar schwingenden Luftmolekülen, die auf das Ohr treffen. Der ganze Rest muss im Kopf entstehen. Deswegen ist unser Hörsinn auch viel komplexer verschaltet als der Sehsinn. Die Sehbahn, also die Strecke von der Netzhaut des Auges über den Thalamus bis zur Hirnrinde, besitzt eine Relaisstation. Die Hörbahn, also die Strecke vom Innenohr bis zum Hirnmantel, hat dagegen 5 Relaisstationen. Musik ergreift uns bereits viele Etagen tiefer im Gehirn, im wahrsten Wortsinne bereits auf Hirnstammebene. Und auf jeder weiteren Relaisstation werden die Signale verarbeitet, gewichtet und bewertet. Dabei wird das Hören stärker als andere Sinne mit Erinnerungen und Emotionen versehen. Ein befreundeter Forscher für audiovisuelle Wahrnehmung sagte mir mal einen sehr schönen Satz. Das Sehen liefert klare Bilder, aber das Hören erzählt die bewegenderen Geschichten. Bleiben wir noch einen kleinen Moment im Kopf. Auch weiter oben im Gehirn sind zahlreiche Areale an der Interpretation von Musik beteiligt. Der Temporallappen beispielsweise wertet Melodie und Rhythmus aus. Der orbitofrontale Kortex, also der direkt über dem Augapfel gelegene Teil des Vorderhirns, bewertet die Musik, prüft also, ob sie uns gefällt. Und sogar das motorische System wird bei Musik aktiv. Das kennen Sie, wenn Sie zu einem Rhythmus beginnen, ganz unwillkürlich mitzuwippen. Besonders schön ist das, wie ich finde, bei Kindern zu beobachten. Oft können sie ihre Impulse gar nicht unterdrücken und dann klatschen und wippen und tanzen sie, was das Zeug hält, wenn sie sich bei der Musik wohlfühlen. Eine anatomische Struktur muss ich Ihnen noch vorstellen, da ihr eine sehr wichtige Aufgabe bei der Musik zukommt, und zwar der sogenannte Streifenkörper, das Striatum. Dort liegt ein klitzekleiner Kern, der sogenannte Nucleus accumbens, übersetzt Beischlafkern. Da wissen Sie schon, wann er eigentlich aktiv wird. Und ähnlich wie beim Sex reagiert er auch auf Musik mit Lust und Gänsehaut. Und wenn Sie Sex haben, während die Musik im Hintergrund läuft, dann bringen Sie ihn schon ganz schön an seine Leistungsgrenze. Teile dieses Striatums verursachen Glücksgefühle, vor allem dann, wenn wir innerhalb eines Musikstückes etwas Schönes erwarten. Also beispielsweise einen Refrain zum Mitsingen, einen harmonischen Akkord oder irgendeinen anderen Höhepunkt in der Musik. Musik ist also eigentlich eine Art Erwartungsglück. Deswegen konzipiert man eingängige Popmusik oder Schlagermusik oft so, dass sie sehr einfache und wiederkehrende Phrasen beinhaltet. Denn wenn in der Musik das kommt, was man erwarten darf, fühlt man sich wohl. Auch Wiegenlieder für kleine Kinder, sogenannte Lullabies, nutzen diesen Effekt. Sanfte Melodien mit viel Wiederholungen der immer gleichen Wörter und eine eingängige Melodieführung, die kleine Kinder beglücken, weil ihr Gehirn schnell checkt, was als nächstes kommen wird. Beispiele dafür sind Schlaf, Kindlein, Schlaf, Lalelu oder Der Mond ist aufgegangen. Die Erfüllung der Erwartung aktiviert den Streifenkörper im Gehirn und das ist wohltuend und beruhigend. Aber auch wir Erwachsene lieben es, wenn unsere harmonischen Erwartungen in der Musik erfüllt werden. Ein Professor für Musikwissenschaft schrieb einmal, die Europäer sind geradezu süchtig nach Harmonien. Ein schönes Beispiel ist das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach mit seinen symmetrisch aufgebauten Melodiebögen, die alle wunderbar harmonisch aufgelöst werden. Nichts bleibt irgendwie offen oder unklar. Die meisten von uns mögen diese Form von harmonischer Ordnung in der Musik. Längst nicht alle Kulturen haben das gleiche Musikverständnis wie wir, aber in Europa haben die Menschen schon sehr früh damit begonnen, Musik eher symmetrisch zu verstehen. Einer der ersten war der griechische Mathematiker Pythagoras, der sich mit der Musik wissenschaftlich-mathematisch beschäftigt hat. Harmonien und Klänge gehörten für ihn zur Mathematik. Angeblich sollen ihn die Schwingungen der Hammerschläge eines Schmieds zu seinen ersten Berechnungen inspiriert haben. Pythagoras' Arbeiten sind in vielerlei Hinsicht bis heute die Grundlage unserer Harmonielehre. Er bezeichnete die Musik als Teil der vier höheren Künste, also neben der Arithmetik, der Geometrie und der Astronomie. Musik und Physik teilen sich also, wenn man so will, vom Wesen her immer schon eine gewisse verwandtschaftliche Nähe. Selbst Albert Einstein sagte im Jahr 1929 einmal in einem Interview, wenn ich nicht Physiker geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich Musiker. Nach diesem, in Anführungsstrichen, westlichen Verständnis ist Musik tendenziell auch genau aus diesem Grund eher unbeliebt, wenn sie bestimmte ästhetische Erwartungen verletzt. Deswegen mögen wir auch Zwölftonmusik, Free Jazz oder Industrial Music in aller Regel nicht besonders. Sie gilt den meisten zumindest eher als disharmonisch. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Jede Musikrichtung hat schließlich ihre Fans, völlig klar. Aber die große Mehrheit der Menschen in unseren Breiten findet diese Art von Musik auf die Dauer eher anstrengend. Sobald nämlich konsonante Tonfolgen, harmonische Kadenzen oder eingängige Rhythmen fehlen, tut sie uns in Anführungsstrichen weh. Erinnern Sie sich noch an Asterix? Der Barde Trubadix wurde am Ende eines Abenteuers, immer auf der letzten Seite des Comics, wenn alle miteinander gefeiert haben, an einen Baum gefesselt, der arme Kerl. Niemand wollte seine disharmonische Mischung aus Zwölftonmusik und Free Jazz hören. Schräge Musik macht Europäer und Gallier einfach nicht glücklich. Thank you. Das Lied über die Musik hat jedoch noch eine zweite interessante Strophe. Neben den Gefühlen gibt es nämlich noch etwas anderes, das durch Musik möglich wird. Mit ihrer Hilfe können wir uns oft an Dinge wiedererinnern. Musik öffnet nämlich Tür und Tor zu unserem Gedächtnis. Und damit meine ich nicht irgendwelche To-Dos oder Termine des Tages, sondern echte Erinnerungen, die teilweise ganz tief in uns schlummern und manchmal sogar bis in die Kindheit zurückreichen können. Der Grund dafür ist einerseits der Hippocampus, unser Langzeitgedächtnisspeicher, der auf verschiedenen Ebenen mit der Hörbahn verschaltet ist. Er verknüpft Erinnerungen an Musik. Songs aus unserer jugendlichen Sturm- und Drangzeit, Stücke, die wir vielleicht selbst einmal früher am Klavier oder in einer Band gespielt haben, oder das Lied, bei dem wir uns das erste Mal geküsst haben. Also nicht uns selbst, sondern irgendeine andere Person natürlich. Musik ist Wiedererinnerung, manchmal schön, mitunter auch traurig. Da wir alle ganz verschiedene Erfahrungen im Leben machen, empfinden wir die gleiche Musik meist auch ganz unterschiedlich. Der eine assoziiert mit Modern Talking, Dance Pop und seine ersten Disco-Besuche während der Schulzeit. Der andere verbindet es eher mit Kitsch- und Plastikmusik. Sobald Geronimo's Cadillac ertönt, denkt der eine in nostalgischer Verzückung an seine Jugendzeit. Der andere bekommt eine spontane Ganzkörperentzündung oder blutet plötzlich aus seinen Ohren. Die Vergangenheit kann also ganz stark darüber entscheiden, wie wir Musik Jahre später noch finden. Nicht der Ton macht die Musik, sondern die Erinnerung. Jetzt gibt es aber neben dem Hippocampus noch einen anderen Ort, an dem Erinnerungen mit Musik verknüpft werden. Und den Beweis dafür liefern Menschen mit Morbus Alzheimer. Wie Sie wissen, können sich Betroffene an die meisten zurückliegenden Dinge zunehmend schlecht erinnern und in fortgeschrittenem Stadium können sie selbst engste Angehörige irgendwann nicht mehr wiedererkennen. Die Ursache hierfür ist ein degenerativer Abbauprozess im Gehirn, insbesondere des Hippocampus. Das Bewegende ist nun, dass die Erinnerung an Musik von diesem Gedächtnisverlust teilweise verschont bleibt. Die Patienten erinnern bekannte Lieder oder singen mitunter ganz unwillkürlich mit. Mehr noch, die Musik hilft vielen sogar, verloren geglaubte Erinnerungen wiederzubeleben. Ist das nicht schön? Aber wie kann das sein, wenn doch der Hippocampus im Rahmen der Erkrankung langsam abgebaut wird? Der Grund für dieses erstaunliche Phänomen ist, dass es noch einen weiteren Gedächtnisspeicher für Musik gibt, und zwar den sogenannten supplementären Kortexbereich im Vorder- und Schläfenlappen. Und der ist vom Hirnschwund bei Alzheimer weniger stark betroffen, oft sogar gar nicht. Tatsächlich gibt es mittlerweile Hinweise dafür, dass dieser nicht beteiligte Bereich versucht, die stärker geschädigten Bereiche gewissermaßen unter die Arme zu greifen und Gedächtnisausfälle, so gut es geht, zu kompensieren. Wissenschaftler aller Welt versuchen nun, über Musik auch andere Erinnerungen bei Alzheimer-Patienten zu reaktivieren, was in den ersten Studien bereits recht gut gelang. Mittlerweile nutzt man deswegen Musik teilweise auch in der Behandlung und Begleitung von Betroffenen. Musik heilt sie natürlich nicht von ihrer Erkrankung, aber sie ist neuronal stimulierend und schenkt ihnen neben der Freude über die Erinnerung oft das verloren gegangene Gefühl von Kontext. Sie bekommen also einen Teil ihrer Vergangenheit wieder zurück und erleben sich selbst in einem zeitlichen Zusammenhang. Das ist eins der schönsten Geschenke, die wir ihnen machen können. Dass unser Hören so stark an Erinnerungen gekoppelt ist, ist natürlich kein Alleinstellungsmerkmal. Auch andere Sinne, beispielsweise das Sehen, hat natürlich diese Verbindungen mit Gedächtnisstrukturen des Gehirns. Denn, wie schon gesagt, ist jede Sinneswahrnehmung immer ein Stück weit Interpretation. Und dafür muss unser Gehirn, egal ob wir hören, sehen, riechen, schmecken oder tasten, auf Vorerfahrungen zurückgreifen. Wenn Sie also beispielsweise Fotos durchschauen, kommen wahrscheinlich genauso bestimmte Erlebnisse aus der Vergangenheit in Ihnen hoch. Aber dennoch weist auch hier das Hören wieder mal eine Besonderheit auf, die erklärt, warum das Genießen von Musik vergleichsweise stärker an Gedächtnisinhalte gekoppelt wird als das reine Betrachten von Bildern. Der Grund ist, dass das Hören von Musik generell ohne Gedächtnis überhaupt nicht funktionieren würde. Denn Musik ist immer flüchtig. Das heißt, jeder Klang vergeht in dem Moment, in dem wir ihn hören, und wird durch den nächsten abgelöst. Wir genießen sie also zwangsläufig hintereinander und niemals gleichzeitig. Sonst wäre jede Sonate und jeder Popsong ein einziger akustischer Matsch. Dann wäre Ludwig van Beethoven von den Pet Shop Boys praktisch nicht zu unterscheiden, nicht auszudenken. Das ist bei Bildern anders. Natürlich können auch sie hintereinander ablaufen, beispielsweise bei einem Film, aber sie tun es eben nicht zwangsläufig. Wenn sie sich ein einzelnes Bild betrachten, erfassen sie es visuell relativ gleichzeitig. Das ist bei Musik grundsätzlich nie der Fall. Es ist unmöglich. Sie wird ausschließlich und ohne Ausnahme im Strahl der Zeit begreiflich. Und genau deswegen benötigen sie auch immer ein Gedächtnis. Und das sogar vergleichsweise stärker als bei anderen Sinnen. Unser Gehirn muss immer die zuletzt gehörten Töne sich irgendwie merken, sonst entsteht keine geschlossene Wahrnehmung einer Strophe oder eines Refrains. Hierfür ist im menschlichen Gehirn noch ein dritter Gedächtnisspeicher zuständig, das sogenannte Arbeitsgedächtnis. Hier werden kurze Tonfolgen oder Melodiephrasen zwischengespeichert. Das gelingt ganz gut bis zu einer Dauer von etwa 6 bis 8 Sekunden, aber darüber hinaus wird es schnell anstrengend oder es klappt gar nicht mehr. Deswegen ist sehr eingängige Popmusik genau so aufgebaut, dass unser Arbeitsspeicher mit ihr nicht überfordert wird. Also kurze Phrasen, alles sehr leicht zu merken, neuronal wenig aufwendig. Dann empfinden wir die Musik als rund und sie bleibt leicht bekömmlich. In dem Zusammenhang muss man leider feststellen, dass Pop- und Rocksongs musikalisch und sprachlich seit Jahren immer simpler werden. Das hat kürzlich die Analyse einer Arbeitsgruppe aus Nürnberg und Innsbruck ergeben, die mehr als 12.000 englischsprachige Songs der letzten 40 Jahre untersucht haben auf Musikalität und auf Sprache. Und die Wissenschaftler stellten fest, dass die populäre Musik zunehmend an Komplexität verliert, und zwar sowohl in der Melodie- und Rhythmusstruktur als auch in der Sprache. Stattdessen steigt die Anzahl von Wiederholungen und einfacher Melodieschleifen. Man spricht bei der Popmusik auch von Formatmusik, die ganz bewusst möglichst einfach konzipiert wird, damit die Konsumenten sie auch mit halber Aufmerksamkeit noch halbwegs gut finden. Denn Musik hören wir heute viel stärker als früher, zunehmend beiläufig, also während wir noch irgendetwas anderes nebenher machen. 61% hören ihre Musik beim Autofahren, 57% während der Arbeit im Haushalt, 43% bei der Gartenarbeit, 24% beim Essen und 23% beim Sport. Diejenigen, die Musik noch ganz bewusst hören, ohne dass sie dabei irgendetwas anderes parallel tun, liegt unter 5%. Diese Gleichzeitigkeit von Musik in Kombination mit anderen Dingen hat Auswirkungen auf die geistige Verarbeitung im Gehirn. Sobald Musik nämlich zum Teil eines Multitaskings wird, bevorzugt unser Gehirn immer gefällige Harmonien und eingängige Rhythmen. Dann ist die Musik nämlich schlichtweg weniger anstrengend zu verarbeiten, solange der Fokus noch auf irgendetwas anderem liegt. Probieren Sie es selbst gerne aus. Sie können bei Ihrer Steuererklärung am Schreibtisch wahrscheinlich ohne Probleme etwas Lounge-Musik hören, weil sie relativ eintönig ist, vorhersehbar und ohne viel große Überraschungen abläuft. Eine komplexe Sinfonie wie Wagners Tristan und Isolde wird Ihr Arbeitsgedächtnis währenddessen wahrscheinlich schnell überfordern, wenn Sie gerade den Mantelbogen ausfüllen. Ich will hier Richard Wagner-Fans nicht vor den Kopf stoßen. Selbstverständlich kann man seine Musik wahrscheinlich immer irgendwie genießen, aber es ist für das Gehirn tatsächlich anstrengender, wenn zu viel Komplexität gleichzeitig stattfindet. Die Entwicklung einer immer simpler werdenden Musik, zumindest im Mainstream-Bereich, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil dadurch auch eine gewisse Vielseitigkeit der Musik abnimmt. Aber die Musik, die wir hören, ist eben immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. Sie ist Ausdruck der Bedeutung, die wir ihr heute noch in unserem Alltag zubilligen. Und das ist eben, man muss es so sagen, leider zunehmend beiläufig und auch etwas beliebig. Und der Markt stellt sich auf die Hörgewohnheiten der Konsumenten ein. So war es immer schon, da hilft kein Jammern. Das Einzige, was da helfen kann, ist etwas Musik.
Thank you.
Weil Musik einen Zugang zu unseren Gefühlen und zu unseren Erinnerungen schafft, nutzen wir sie auch in der Therapie psychisch belasteter Menschen. Und das übrigens schon recht lange. Etwa 1000 vor Christus soll der damals noch junge David am Hof des Königs Saul dessen Schwermut mit seinem Harfenspiel überwunden haben. Der Bursche konnte also nicht nur mit der Steinschleuder gut umgehen, sondern anscheinend auch ganz passabel mit seinem Instrument. Ein paar Jahrhunderte später gab es im hellenistischen Pergamon, der heutigen Westtürkei, sogar schon so etwas wie Musiktherapie. Im berühmten Asklepios-Heilzentrum wurden psychische Leiden durch Musik behandelt, neben viel Bädern und Wasseranwendungen natürlich. Im Mittelalter dann war der Zusammenhang zwischen Medizin und Musik ebenfalls allgemein anerkannt. Wenn man Arzt werden wollte, musste man im Rahmen seiner Ausbildung sogar Grundkenntnisse der Musiklehre studieren, um seinem Gewerbe nachgehen zu dürfen, die Musica Humana, also die sogenannte Seelenharmonie. Was ich damit sagen will ist, wir wissen aus Erfahrung schon recht lange von der heilsamen Kraft der Musik für die Psyche. Aber erst im 20. Jahrhundert entstand die Musiktherapie als wissenschaftlich anerkannte Disziplin. Die ersten Menschen, die mit ihr behandelt wurden, waren traumatisierte Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Musiktherapie als Behandlungsmethode hat also eine zwar relativ kurze Geschichte, aber eine lange Vergangenheit. Leider ist die Bedeutung von Musik für unsere Psyche noch längst nicht allen bewusst. Und heute, in Zeiten schwindender Ressourcen im Gesundheitssystem, spart man leider zuallererst meist an so wichtigen Begleitverfahren wie Musik oder Ergotherapie. Dabei kann man deren Bedeutung im Rahmen einer ganzheitlichen Behandlung eines Menschen gar nicht hoch genug schätzen. Es gibt einen wunderschönen Film, der uns an die heilende Kraft der Musik erinnert. Vielleicht sollte ihn sich meine Krankenhausverwaltung einmal ansehen. Der Film stammt aus dem Jahr 2004, kommt aus Schweden und heißt Wie im Himmel. Dort erleidet ein international gefeierter Dirigent während eines Konzerts einen Herzinfarkt. Und um sich zu erholen, zieht er sich in sein nordschwedisches Heimatdorf zurück, das er seit seiner Kindheit nicht mehr besucht hat. Nach einiger Zeit wird er gebeten, den örtlichen Kirchenchor zu übernehmen. Zunächst ist er etwas zögerlich, übernimmt dann aber die Leitung und bringt den Menschen mit unkonventionellen Methoden bei, sich auf das Singen einzulassen. Und genau das verändert alles in dem Dorf. Die Musik öffnet die Herzen der Menschen und heilt ihre Wunden, da sie alle unter verschiedenen Ängsten leiden und an Sehnsüchten und unerfüllten Bedürfnissen verzweifeln. Der Film, glauben Sie mir, ist ein Meisterwerk über die heilende Kraft durch Musik. Dass Musik bei Ängsten wirkt, kann sich bestimmt jeder von Ihnen vorstellen. Aus dem Alltag kennen wir das nämlich. Als Eltern singen wir unseren Kindern Lieder vor, wenn sie sich vor etwas fürchten oder sich über etwas Sorgen machen. Auch bei Erwachsenen wirkt der Effekt. Manche gehen nicht nur zum Lachen in den Keller, sondern auch zum Singen, wenn sie Angst vor selbigem haben. Mein direkter Nachbar in meiner Wohnung während meiner Studentenzeit in Halle war ein solcher Mensch. War ein ganz lieber älterer Herr, der aber leider immer relativ viel unbestimmte Angst empfand und versuchte mit ihr im Alltag irgendwie zurechtzukommen, so gut es ging. Und jedes Mal, wenn er summend oder pfeifend die Wohnung verließ, wusste ich immer, aha, er ist auf dem Weg in den Keller. Die Anxiolyse, also die Angstreduktion, wird auch in der klinischen Behandlung von Patienten genutzt. Der amerikanische Chirurg Evan O'Neill Kane berichtete bereits vor mehr als 100 Jahren über die positiven Effekte eines Grammophons im Operationssaal. Er verwendete Musik also als Angstlöser bei den Patienten, die operiert wurden, und nannte das Grammophon ein Mittel zur Beruhigung vom Horror der Situation. Irgendwie jetzt kein beruhigender Werbetext für eine Patientenbroschüre, aber unter dem Strich dann doch eben wirksam. Auch Zahnärzte nutzen vielfach in ihren Praxen heute genau deswegen leichte und sanfte Hintergrundmusik, denn es beruhigt besorgte Patienten. Und das Spannende an all dem ist nun Folgendes. Die Musik regelt im Gehirn nicht einfach nur die Angstzentren herunter. Sie regt auch Zentren an, die mit kreativem Träumen und mit gedanklichem Abschweifen zu tun haben. Und dadurch denken wir weniger konkret und gefahrenbezogen, wenn wir einer Musik lauschen, und die Angst lässt nach. Friedrich Schiller sagte einmal, es schwinden jedes Kummers Falten, solang des Liedes Zauber walten. Ja, Und wo wir schon bei Zahnärzten sind, auch Schmerzen werden durch Musik abgeschwächt. Und zwar, weil wir dann Endorphine ausschütten, die an bestimmte Rezeptoren binden und dadurch analgetisch, also schmerzlindernd wirken. Je mehr sie die Musik mögen, desto größer ist übrigens der Effekt, wie Studien nachweisen konnten. Musik, die sie dagegen abgrundtief hassen und mit jeder Relaisstation ihrer Hörbahn ablehnen, hat diese Wirkung nicht. Deswegen läuft wahrscheinlich auch so selten Modern Talking in einer Zahnarztpraxis. Auch Entzündungen lassen nach, beispielsweise nach einer schweren Erkrankung oder nach einer Operation. In einer deutschen Untersuchung wurde 10 Patienten auf einer chirurgischen Intensivstation ab dem ersten Tag nach ihrer OP über einen Kopfhörer klassische Klaviersonaten vorgespielt. Daraufhin zeigten die Probanden nicht nur geringere Blutdruck- und Pulsverläufe, sondern auch einen Abfall ihrer Stresshormone. Und außerdem sanken die Entzündungswerte im Blutserum, darunter verschiedene Interleukine. In einer Kontrollgruppe ohne Musik traten diese Effekte nicht auf. Tja, der alte Pythagoras wusste das alles schon. Von ihm stammt der wunderbare Satz: Heile den Körper durch die Seele und die Seele durch Musik. Noch besser als Therapie ist natürlich die Kraft der Musik präventiv zu nutzen, also vorbeugend. Aber geht das? Kann das Hören von Musik oder besser noch das Machen von Musik seelisch stärken und vielleicht sogar geistig fördern? Ziehen Sie bitte kurz die Schuhe aus und begleiten mich in die Fruchtwasserhöhle einer schwangeren Frau, mit deren Erlaubnis natürlich. Dort können wir etwas sehr Spannendes feststellen. Der Fetus, der hier heranwächst, kann bereits äußerst früh Sounds und Geräusche, Stimmen, Klänge und Rhythmen akustisch wahrnehmen. Bereits ab der 19. Schwangerschaftswoche kann er tiefe Frequenzen hören. Also noch bevor er die Augen öffnet, bevor er die ersten Atemversuche im Fruchtwasser unternimmt und bevor er die ersten Schmerzen empfindet. All das ist nämlich erst ab etwa der 22. Schwangerschaftswoche möglich. Für Schlagermusik wäre dieser Zeitraum zwischen der 19. und 22. Schwangerschaftswoche also der ideale Zeitpunkt. Der Fetus kann sie akustisch zwar schon wahrnehmen, aber sie tut ihm noch nicht weh. Pränatale Musik kann tatsächlich das neuronale System aktivieren. Dadurch reift die Hörbahn und die synaptische Plastizität für bestimmte Erinnerungen wird gefördert. Bei Mäusen weiß man darüber hinaus, dass Musik sogar die Zelldichte im Scheitellappen der Gehirne erhöht. Es kommt also zu einem Wachstum neuer Nervenzellen. Ob das beim Menschen auch der Fall ist, ist noch unklar. Der Beweis hierfür steht noch aus. Generell möchte ich hier auch vor zu viel Euphorie warnen. Das Hören von Musik im Mutterleib hat nichts mit späterer Genialität zu tun. Anfang der 1990er Jahre glaubte man das noch. Damals wurde nämlich eine aufsehenerregende Arbeit in der Zeitschrift Nature veröffentlicht, in der 36 College-Studenten für 10 Minuten eine Mozart-Sonate hörten und danach Tests zu räumlichen Vorstellungsvermögen absolvierten. Und tatsächlich, sie schnitten danach kurzfristig besser ab als eine Vergleichsgruppe, die nur vor sich hingechillt hatte. Und wie immer sprang die Presse natürlich sofort auf diesen Befund an und bewarb den sogenannten Mozart-Effekt. Die Wirtschaft vermutete ein Millionengeschäft und verkaufte, was das Köchelverzeichnis hergab, an Mozart-CDs für Feten oder Bauchkopfhörer für schwangere Frauen und so weiter. Leider ließen sich die Studienergebnisse in Experimenten so nie wieder replizieren. Einige Forscher vermuten heute, dass die kurzzeitige Leistungssteigerung der Studenten in der Originalarbeit eher auf ihre gestiegene Aufmerksamkeit oder auf ihre positive Stimmung zurückzuführen war, aber weniger auf eine Verbesserung ihrer Intelligenz. Dass das Gehirn ihres Kindes, also nach fetaler Dauerbeschallung, später mit mehr Watt brennt und vielleicht sogar zur hellsten Kerze am Baum wird, dürfen Sie leider nicht erwarten. Dennoch ist Musik für die psychische Entwicklung durchaus förderlich. Schon der weise Platon mahnte, Kinder bräuchten zwei Dinge für ihre optimale Entwicklung, Musik und Sport. Aber bitte keine Überdosis, denn zu viel Sport würde sie verrohen und zu viel Musik würde sie verweichlichen. Eine Dosieranleitung, wie viel denn nun, hinterließ uns Platon leider nicht. Und somit bleibt die Frage, wie viel Musik braucht ein Kind und warum eigentlich? Tatsächlich lernen wir über Musik sehr, sehr viel. Und hiermit meine ich gar nicht in erster Linie Harmonie- oder Rhythmuslehre. Miteinander Musik zu machen ist stattdessen immer auch eine Form des sozialen Lernens. Wir lernen nämlich, uns in eine Gemeinschaft einzufügen, in der wir zusammen an irgendetwas arbeiten oder auf ein Ziel hinwirken, vielleicht ein Konzert. Wir lernen außerdem Disziplin und Geduld, wenn wir üben und unsere Spielweise Schritt für Schritt verbessern. Wir lernen Mut, weil wir Ängste und Lampenfieber überwinden und anderen auf der Bühne etwas vorspielen oder vorsingen. Und nicht zuletzt machen wir durch Musik die schöne Erfahrung, in Tiefe zu versinken, zu uns zu finden und zu einer inneren Ruhe zu kommen, wenn uns das Leben gerade an oder auf die Nerven geht. Sport kann das auf eine ähnliche Weise, aber das ist gemeinhin bekannt. Jeder liest und hört heute, dass Sport gesund ist, die Disziplin fördert oder zumindest im Mannschaftsbereich auch das Teamgefühl stärkt. Die Wirksamkeit von Sport für die kindliche Entwicklung lässt sich in der Öffentlichkeit meist leicht rechtfertigen. Musik hat es da viel schwerer, schnell gehen einem die Argumente aus. Die meisten wissen gar nicht um die sozialen Komponenten, die Musik auf eine gesunde Weise fördert. Vielleicht kann mein kleiner Podcast das wieder ein wenig in Erinnerung rufen. Und ich setze sogar noch eins drauf. Es gibt erste Experimente, die zeigen, dass das Musikmachen sogar unsere kognitive Leistungen verbessert, und zwar die sogenannten Exekutivfunktionen des Gehirns. Damit sind unter anderem die Fähigkeit gemeint, sich konzentrieren zu können, etwas zu planen oder auch Impulse unterdrücken zu können auf dem Weg zu einem Ziel. Dieser Effekt war im Vergleich zu Sport oder zur bildenden Kunst sogar ausgeprägter, wie eine Arbeit aus Montreal jüngst belegen konnte. Die Verbesserung der Exekutivfunktion zeigt sich übrigens auch bei uns Erwachsenen. Einer Untersuchung der University of Exeter zufolge hatte das bloße Hören von Musik zwar kaum Auswirkungen auf die kognitiven Hirnfunktionen, sehr wohl aber das Musizieren. Und zwar interessanterweise das Spielen eines Instruments stärker als das Singen in einem Chor. Tja, was sagen Sie jetzt? Hören Sie noch diesen Podcast oder sitzen Sie schon am Klavier? Bitte gedulden Sie sich noch ein paar Takte, denn vorher unternehmen wir noch eine kurze musikalische Reise in den Weltraum. Im Jahr 1977 startete die Raumsonde Voyager ins All und dringt seither in Galaxien vor, die nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Sie brauchen aber wirklich eine sehr gute Lesebrille, um sie am Himmel zu sehen, denn etwa seit 2012 befindet sie sich bereits jenseits unseres Sonnensystems. An Bord ist eine vergoldete Kupferschallplatte, die unter anderem mit dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach bespielt wurde. Was kann es Besseres geben zur außerirdischen Kontaktaufnahme als eine so harmonische Musik? Falls die Aliens also einen Streifenkörper in ihrem Gehirn tragen, dann können sie gar nicht anders, als uns friedlich gesonnen zu sein. Übrigens ist auf der Schallplatte auch Chuck Berry mit dem Song Johnny Be Good. Eine kleine wahre Anekdote dazu: Der Projektleiter musste damals viel Überzeugungsarbeit leisten, diesen Song mit draufzupacken, denn die meisten seiner wissenschaftlichen Kollegen hielten ihn für zu trivial. Was sollten Außerirdische bei Rock'n'Roll von uns denken, dachte man sich. Man konnte ja damals noch nicht wissen, dass die menschliche Kultur noch viel banalere Songs erfinden würde, wie etwa Barbie Girl oder den Ketchup-Song. Dagegen hat Chuck Berry ja fast etwas Rachmaninoff-artiges. Aber ich schweife ab. Die Idee, mit Musik Kontakt zu Aliens aufzunehmen, mag natürlich erstmal etwas naiv wirken, aber prinzipiell scheint Musik hierfür hervorragend geeignet. Denn sie hat etwas Verbindendes. Zumindest uns Menschen bringt sie einander näher. Und auf der Welt ereignen sich immer wieder rührende Geschichten, die uns genau an diese wundervolle Kraft erinnern. Im NS-Lager Theresienstadt, in dem während der nationalsozialistischen Zeit viele jüdische Künstler interniert waren, gründeten die Gefangenen trotz täglichen Hungers und drohender Todesgefahren ein Orchester und einen Chor. Sie schrieben Stücke und führten sogar Opern auf, darunter zum Beispiel Der Kaiser von Atlantis, eine allegorische Oper, die von der Hoffnung auf ein Ende der Gewalt handelte. Ein überlebender Musiker sagte Jahre später einmal, die Musik ließ uns nicht vergessen, dass wir Menschen sind. Ein weiteres Beispiel ist Ihnen vielleicht sogar noch etwas näher in Erinnerung. Wie Sie wissen, wurde die Stadt Sarajevo während des Bosnienkriegs Anfang der 1990er Jahre schwer bombardiert. Als am 27. Mai 1992 eine Granate einen Brotstand traf, vor dem 22 unschuldige und hungrige Menschen Schlange gestanden hatten und auf grausame Weise starben, ging der Cellist Vedran Smailovic, Mitglied des Sarajevo Philharmonic Orchestra, einen Tag später in einem Anzug mit seinem Cello an genau diesen Ort, mitten in die Trümmer, und spielte ein Adagio. Das tat er 22 Tage lang, für jedes einzelne Opfer einen Tag. Sein Spiel wurde zum stillen Symbol der Menschlichkeit in einem so furchtbaren Krieg. Viele Menschen in Sarajevo schöpften damals Hoffnung aus seiner Musik. Die Bilder von der mutigen Tat gingen um die Welt und inspirierten mehrere Bücher und Filme. Diese und viele andere Geschichten erinnern uns immer wieder daran, dass Musik Menschen auf eine gute Weise zusammengebracht hat. Erst recht in schwersten Krisen. Es ist auch heute noch so. Selbst Menschen, die sich nicht im geringsten kennen oder sich vielleicht sogar nicht mal mögen, beginnen bei gemeinsamer Musik etwas miteinander zu teilen. Sei es, weil sie mit Leidenschaft zusammen singen oder einfach nur, weil sie friedlich nebeneinander sitzen und ihren Kopf im gleichen Takt wippen, sobald die ersten Töne erklingen. Musik schenkt uns immer ein gewisses Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit, auch wenn wir unterschiedlich sind. Nennen Sie mir bitte irgendetwas auf der Welt, das diese Kraft in gleicher Weise entfaltet. Und genau aus diesem Grund möchte ich mit Ihnen zum Schluss noch einen kurzen Blick in die Zukunft wagen, wo wir uns ja eh schon auf die Ankunft der Außerirdischen vorbereiten. Vor wenigen Jahren wurde in einer Höhle in der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg eine uralte Flöte aus Flügelknochen eines Gänsegeiers entdeckt. Sie wird auf mehr als 40.000 Jahre datiert. Die Flöte besitzt immerhin 5 Grifflöcher. Für so ein bisschen musikalische Alltagsuntermalung war das schon recht ordentlich. Das Musikinstrument zeigt, wie alt die menschliche Kunst des Musizierens ist. Und egal in welcher Epoche oder an welchem Ort die Musik erklang, sie war immer menschengemacht, von Menschen für Menschen. Zurzeit erleben wir den Siegeszug der künstlichen Intelligenz, der fast jeden Bereich des Menschseins mit einer Schnelligkeit erobert, dass einem ganz schwindelig werden kann. Dabei übernimmt die KI auch mehr und mehr menschliche Kreativität. Längst schreibt sie Texte, sie zeichnet Bilder oder komponiert Musik. Die Frage ist, werden die technischen Möglichkeiten das menschliche Musizieren mit der Zeit ersetzen oder wird die KI vielleicht auch menschliche Musik bereichern? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Wir befinden uns aktuell in einer Art unfreiwilligem Feldversuch, dessen Ausgang niemand kennt. Falls die Außerirdischen jemals durch die Musik Bachs angelockt werden sollten und vielleicht in ein paar hundert oder tausenden Jahren ein Klavier vorgeführt bekommen wollen nach ihrer Ankunft, wer weiß, ob noch irgendjemand auf unserem Planeten auf einem solchen Instrument spielen kann. Vielleicht ist es eine natürliche Evolution, die man hinnehmen muss. Vielleicht wäre es aber auch eine der größten Ohnmachtserklärungen, die wir unserer menschlichen Kultur ausstellen würden, wenn wir diese wunderbare Errungenschaft an die Computer abgeben würden. Ich habe meiner Frau neulich ein kleines Liebeslied auf der Gitarre vorgespielt, weil ich ihr einfach zum Ausdruck bringen wollte, was sie mir bedeutet. Ich habe lange nicht mehr gespielt und es war, das kann ich Ihnen sagen, alles andere als perfekt. Ich war sehr aufgeregt und obwohl ich ein paar Tage geübt hatte, verspielte ich mich mehrmals und ja, schlussendlich kamen uns beiden auch die Tränen. Aber geht es eigentlich nicht genau darum? Musik ist eine menschliche Form der intimen Kommunikation, die Gefühle ausdrückt, wo alles andere versagt. Ich persönlich, und ich kann hier wirklich nur von mir sprechen, kann mir noch nicht richtig vorstellen, viel Geld für ein Ticket zu bezahlen, um in eine Oper oder auf ein Rockkonzert zu gehen, in dem nicht mehr Menschen die Musik machen, sondern Algorithmen. Denn Musik atmet, sie ist lebendig, sie lebt von echten Menschen und ihren Zuhörern, die dynamisch und flexibel aufeinander reagieren, die miteinander singen, lachen und vielleicht auch mal weinen und die keinen technisch perfekten Abend feiern, sondern einen, der einmalig ist, weil er menschlich ist. Also, ich schlage Ihnen vor, geben Sie der echten Musik eine Chance. Räumen Sie ihr einen zumindest kleinen Platz in Ihrem Leben ein. Sie könnten damit anfangen, dass Sie in der Badewanne singen. Wenn Sie Lust haben, besuchen Sie am Wochenende ein Konzert. Spielen Sie Ihrem Lieblingsmenschen ein Lied vor. Und falls Sie keine Gitarre haben, können Sie eine Flöte nehmen. Hören Sie Musik in Ihrem Wohnzimmer und drehen Sie dabei richtig ordentlich auf. Musik darf auch mal laut sein. Sie wissen ja, Zimmerlautstärke kann auch bedeuten, dass man sie in allen Zimmern hören kann. Ob Sie das Ihren Nachbarn gleich sehr viel näher bringt, das wird man dann sehen müssen. Aber laden Sie sie doch nötigenfalls einfach zu Ihnen ein und genießen Sie gemeinsam, was uns Menschen seit Tausenden von Jahren verbindet. Liebe Hörerinnen und Hörer, langsam nähern wir uns dem Schlussakkord. Lassen Sie sich im Leben nichts vorspielen, außer Musik. Denn sie ist ein Allround-Tonikum, das unser Nervenkostüm in eine ganz besondere Spannung versetzt. Sie erlaubt den Zugang zu unseren Gefühlen, sie weckt Erinnerungen, sie reduziert Ängste, sie lindert Schmerzen und sie lässt sogar Entzündungen abschwellen. Und das Allerschönste ist, ähnlich wie die Liebe, bringt Musik Menschen zusammen und einander näher. Und sie schafft darüber hinaus sogar etwas, das Liebe manchmal nicht kann. Sie bleibt. John Miles singt in dem wundervollen Song Music die berühmte Refrainzeile "Music was my first love and it will be my last." Musik mag Physik sein, aber sie erzeugt Magie. Und noch kennen wir lange nicht alle ihrer Tricks. Auch wenn wir die Komplexität der Hörbahn im Gehirn langsam beginnen zu verstehen, bleibt vieles aus wissenschaftlicher Sicht noch völlig unklar. Vielleicht ist das auch ganz gut so, denn wie sagte Oscar Wilde einmal, Musik ist der vollkommenste Typus der Kunst. Sie verrät nie ihr letztes Geheimnis. Das finde ich ehrlich gesagt ganz wunderbar. Hauptsache ist doch, sie wirkt in uns und wir lassen diesen Zauber zu. Es reicht, einfach dankbar zu sein, dass wir so etwas Schönes wie Musik haben. ABBA hatte recht, als sie sangen Thank You for the Music. Ich möchte deswegen am Schluss doch nochmal eine Definition wagen, aber sie fällt bei weitem nicht so trocken und spröde aus wie die, mit der wir die Folge begannen. Eigentlich ist es gar keine Definition, eher eine Art Liebeserklärung. Sie soll uns daran erinnern, die Musik auch in Zeiten so zahlreicher medialer Konkurrenzangebote zu pflegen und auch in Zukunft als Zeichen menschlicher Kultur hochzuhalten. Musik ist ein Feuerwerk an Hoffnung. Sie ist eine Zeitmaschine in die Vergangenheit. Sie ist ein legales Doping. Sie ist kalorienfreie Schokolade für die Ohren. Sie ist ein Heimathafen für Gefühle der Geborgenheit. Sie ist eine Wundsalbe für psychische Verletzungen. Sie ist ein Fitnessstudio für unsere Nervenzellen. Und sie ist der Soundtrack, der fast alle Szenen im Drehbuch unseres Lebens untermalt und begleitet.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.